Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 89. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute sind wir auf Norderney, machen einen ausgiebigen Spaziergang am Strand und ich mag es immer, wenn ich bei solchen Spaziergängen ein Ziel vor Augen habe. Und unser Ziel lautet heute die Weiße Düne. Das ist ein Restaurant, ein Ausflugslokal, 3,5 Kilometer vom Ortszentrum entfernt. Das ist ein ganz guter Fußmarsch. Dann ist man richtig durchgepustet. Vielleicht ist einem auch ein bisschen kalt, je nachdem, wie das Wetter gerade ist. Und dann ist da halt diese Weiße Düne. Da gibt es gutes Essen. Und es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre. Und da ist echt immer was los. Man kann heute schon sagen, es ist a place to be auf Norderney. Aber das war wirklich nicht immer so. Wie das überhaupt angefangen hat mit der Weißen Düne, wie viele Kilometer die Servicekräfte am Tag laufen, was die beste Zeit ist, um dort das Leben zu genießen und noch viele, viele andere spannende Sachen, hat mir Matthias Möckel erzählt. Das ist da der Chef. Moin, Herr Möckel, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
Tatsächlich vorgestern mit meinem Hund. Mein Hund, Labrador, hat einen starken Hang zum Meer und der geht eigentlich jeden Tag einmal baden, ich nicht im Moment. Was ja wettermäßig auch bei Sonne zu verstehen ist, bei, glaube ich, 4 Grad warmem Wasser.
Es ist sehr gesund. Gerade auf Norderney ist die Klimatherapie sehr angesagt, Herr Möckel.
Ich habe das ja den ganzen Tag und das ganze Jahr. Insofern habe ich eine Dauerbehandlung gebucht und möchte das nicht so konzentriert. Muss da nicht so in die Sommerfrische, sag ich mal. Ich kann das immer genießen und ich mach's nicht bei 4 Grad.
Sie genießen den Blick aufs Meer.
Ich genieße den Blick aufs Meer, aber Running Gag zu dem Thema ins Meer gehen. Tatsächlich gelingt es mir auf Norderney immer nur einmal im Jahr ins Meer zu gehen und das ist dann auch immer irgendwann ganz spät im Jahr, weil man immer auf den besten Badetag wartet. Kein Wind, 27 Grad, keine Quallen, mega Stimmung. Und diesen Tag sucht man und diesen Tag gibt es sicherlich, aber man erwischt den nicht. Und damit man einmal im Jahr im Meer war, rennt man dann irgendwann vollkommen nervös am 30. September oder am 5. November noch einmal ins Meer. Das ist natürlich, ja, da macht's mein Hund schlauer. So viel zum Thema Klimatherapie auf Norderney.
Der geht einfach täglich rein. Super, aber ja. Dann sind Sie wegen des Hundes auch täglich am Strand zu finden.
Ja, das bin ich tatsächlich. Ich sage es immer, ich hab das Privileg, ich habe jeden Tag Sand an den Füßen. Und ich glaube, das muss man auch ganz besonders hoch einschätzen, dass man das haben darf. Ne? Ja, das ist echt ein Privileg. Witzigerweise ist allerdings, wenn man am Meer lebt, Sand selbst in den Skiklamotten, haben wir letztes Jahr festgestellt, selbst in meinen Skischuhen ist Sand. Obwohl die noch niemals mit am Meer und auf Norderney waren. Die liegen in einem ganz anderen Keller. Also der Sand. Sand ist überall. Ja.
Super. Na, ich bin ja dienstlich immer auf allen Inseln unterwegs. Ich habe in meiner Arbeitstasche immer Sand und ich habe da auch immer irgendwo Muscheln. Ich liebe das.
Ja. Und das ist auch einfach. Das ist ja. Und ich meine, wir haben ja tatsächlich so dieser Nordseesand. Ich meine, am Ende, man glaubt es ja immer gar nicht, ohne dass ich jetzt Werbung machen muss dafür. Das ist ja, wenn es richtig Hochsommer ist, so feiner, schneeweißer Sand. Ich finde das jedes Mal, man kann das gar nicht glauben, dass so ein Sand an der Nordsee ist. Also ich bin ja jedes Mal vollkommen überrascht. Also Nordseesand geht, ist genehmigt. Vom Hund und von mir. Das mehr geht ja kaum.
Daran hört man schon, dass Sie eigentlich nicht auf Norderney geboren sind, sondern sind Sie wegen des Sandes, wegen des Meeres auf die Insel gezogen?
Ich komme gebürtig aus, tatsächlich bin gebürtiger Franke und aber sozialisiert ab dem 6. Lebensjahr im Schwäbischen, also in der Nähe von Stuttgart. Und das ist so ganz typisch in der, wenn man Hotellerie- und Gastronomiekind ist, es ist alles fahrendes Volk. Ich sag das jetzt mal so. Und man möchte ja auch mehr erleben als der ein Betrieb oder um im Schwäbischen zu bleiben. Also der erste Job ist bei Daimler und der letzte auch. So ist man nicht, wenn man in der Hotellerie und Gastronomie ist. Und mich hat's quasi nach so Stationen in der Ausbildung dann Schweiz, Österreich, und Hotelfachschulausbildung in Heidelberg hat es mich halt nach Norderney verschlagen. Eher unbewusst, Am Ende auch deshalb, ich war damals der jüngste Absolvent tatsächlich der Hotelfachschule Heidelberg und alle meine Kommilitonen waren 7, 8 Jahre älter und das war in den 90er Jahren, Osterweiterung, alle wollten um die Welt reisen, alle 5 Minuten hat ein neues Hotel aufgemacht und ich wollte eigentlich mal gar nichts tun, ein Jahr, weil ich ja so jung und schon Hotelbetriebswirt war und dachte mir, ich kann jetzt ja nicht sagen, nee, ich fliege dann da einfach mal den Wellen hinterher, Work and Travel gab es damals noch nicht. Und dann habe ich mir irgendeinen Platz rausgesucht für ein Bewerbungsgespräch, den ich spannend fand und dachte mir, da bewirbst du dich und bis zum Examen, bis du dann dein Examenszeugnis hast, die 4, 5 Wochen kriegst du noch rum mit der Geschichte, mit diesem Jobangebot und danach sind die alle weg und dann kann ich um die Welt reisen. Und das führte mich tatsächlich nach Norderney. Und das weiß ich auch heute noch, das war der 22. April 1993, da muss ich jetzt sagen, ja 93, strahlend blauer Himmel, Möwen krächzen, schneeweißer Sand. Und dann war es um mich geschehen.
Super. Sie waren glücklich auf Norderney, Sie haben sich da nicht mehr nach der großen, weiten Welt zurückgesehen.
Die Sehnsucht war nach der weiten Welt war weggespült. Zumindest für 3 Jahre. Ich habe dann tatsächlich einen tollen Job gehabt. Ich meine, ich war ja ganz jung, 23 und war damals, das war so der Klassiker, Assistent der Geschäftsleitung in einem ganz sehr, sehr schönen, glaube ich, damals 3,5 Sterne Hotel. War ja alles anders in den Anfang der 90er und habe da den Juniorchef da begleitet und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber wie das halt so ist mit, wenn man jung ist, man brennt da ja vollkommen ab, ne? Und dann war das eben so nach 3 Jahren, dann war das Thema irgendwie für mich Norderney, das war so ein schöner Abschnitt und ich habe mich da extrem wohl gefühlt. Ich mag die Nordsee, ich mag diese Nächte, die Sommernächte sind aber nicht 32 Grad warm. Und also ich habe mich da extrem wohl gefühlt, bin dann aber nochmal für fast 10 Jahre runter von der Insel und dann 2005 sozusagen endgültig angelandet, um im Maritimen zu bleiben.
Seitdem haben Sie die Weiße Düne.
Und seitdem habe ich die Weiße Düne, ja.
Wenn ich auf Norderney bin, ist es immer also ich habe so ein paar Lokale, wo ich regelmäßig hingehe, aber es ist eine feste Tour, einmal gemütlich spazieren am Strand entlang und dann bis zur Weißen Düne. Das ist einfach so ein schönes Ziel, was man hat. Das geht ja ganz vielen so. Laufen Sie auch manchmal hin oder fahren Sie immer mit dem Auto hin?
Also tatsächlich laufe ich im Sommer extrem oft von der Meierei zur Weißen Düne. Und zwar, na, da kommt wieder der Hund ins Spiel. Idealerweise sogar fahre quasi mit dem Auto oder morgens einmal hin, lasse das Auto stehen, laufe dann raus Richtung Sonnenaufgang zur Weißen Düne, also quasi ja von der Stadt raus zur Weißen Düne und abends dann 17.30 Uhr mache ich die gleiche Tour wieder zurück. Und das ist schön. Das ist schon Luxus, ne? Dass man das so machen kann. Das muss man auch so sagen. Das habe ich natürlich 2005, als ich mit den ganzen Sachen da begonnen habe, noch nicht gemacht. Heute sage ich mir, mache ich das halt. Ne? Die Stunde da spazieren gehen.
Ja, heute ist die Weiße Düne ja auch, die läuft ja, kann man so sagen.
Ja, das funktioniert ganz gut, ja. Aber wo Sie das so sagen, mit dem es läuft so, ich meine, wir sind ja tatsächlich so die Erlebnisse der vergangenen 2 Jahre, das geht einem ja auch nicht mehr so ganz aus dem Kopf raus, wenn man im Tourismus gearbeitet hat. Und ich habe immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, wisst ihr was, es ist nicht selbstverständlich, dass hier immer so viele Gäste sind, habe ich gesagt. Und ich habe Angst, dass es irgendwann mal so einen Tag gibt, wo mal hier keiner kommt. Und deshalb, man muss immer wach bleiben, wir müssen immer dranbleiben. Und das ist ja auch wirklich kompliziert genug, wenn Sie junge Mitarbeiter haben, die sind dann 18, 19, 20 und immer ist voll. Ja, da verpufft natürlich so ein Appell zu sagen, hey, und komm nochmal und angasen und da. Da kommt man ja so ins, da kommt man an eine Grenze. Ja, und dann hat man es tatsächlich eben auch mal im März 2021, zum Glück hat man es ja schon fast vergessen, 2020. Und auf einmal, an einem Tag, am Montag der Woche, sind noch 600 Gäste da und am Freitag 2. Und das ist dann natürlich auch eine Sache, wo man jetzt, wenn der Laden wieder voll ist, ich weiß das so nochmal anders zu schätzen. Ich habe das immer zu schätzen gewusst, aber jetzt ist das, wenn man es wirklich einmal erlebt hat, dass es halt doch auch alles flüchtig ist, das ist schon ein echtes Privileg und dass auch so viele Menschen kommen. Ja, schon schön, ja.
Ja, Sie haben da aber auch ein wunderschönes Ausflugslokal geschaffen oder eine, es ist ja eine Skihütte am Strand. Das ist das Konzept, ne?
Ja, ja, das, der Architekton, also das war damals das so, so das Leitbild. Ich habe ja damals, als ich damit angefangen habe, warte ja weder davon, es war selbstständig, noch hatte ich mega Ahnung von Architektur oder sonst irgendwas. Und man fängt ja dann einfach so an und Freunde von mir, die mich da sehr begleitet haben, die haben gesagt, wir brauchen so ein Motto. Sonst fehlt da irgendetwas, was so alle leitet. Und dann kamen wir eben auf diese Geschichte Skihütte am Strand, weil eben bei uns ist ja 8 Monate im Jahr schon eher Skihüttenwetter und 4 Monate ist dann mal Sommer. Und man ist natürlich immer versucht, so Strandrestaurants mit hellen Fliesen und hellblauen Fenstern und ruckzuck sieht's aus wie auf Mykonos. Aber ja. das kriegen wir ja von der Form der Witterung nach wie vor nicht umgesetzt. Und so sind wir auf dieses Strandhüttenthema gekommen. Und das ist natürlich, sicherlich auch ein bisschen das Geheimnis an der ganzen Sache, dass es halt sich auch, und man muss auch jetzt ja wieder sagen, vor 17 Jahren mittlerweile, dass nicht üblich war, und dass ein Restaurant fast ein Drittel des Restaurants ein Loungebereich mit Kaminraum ist, ne? Und das, vielleicht jetzt Opulenz ist ein bisschen nicht der richtige Begriff, aber doch vielleicht schon, aber dass man so verschwenderisch mit dem Platz umgeht, das suggeriert ja dem Gast auch irgendwas, ne? Und das macht, glaube ich, auch das Besondere aus, ne? Dass man da reinkommt und so denkt, wow. Ohne dass da Lüster sind, goldene Lüster mit Diamanten oder irgendwie so ein Schmarrn, sondern das ist einfach nur ein schöner Platz geworden.
Aber das braucht man auch nicht. Man braucht keine goldenen Lüster, wenn man im Oktober oder im Februar oder auch im Sommer an der Nordsee entlang läuft, wenn einem vielleicht der Wind ins Gesicht peitscht oder die Gischt ins Gesicht peitscht und man strebt dieses Ziel an, da will man sich einfach nur aufwärmen, was Leckeres essen und es sich gut gehen lassen. Ich brauche sowieso nie goldene Lüster, aber.
Ja, ich würde sagen, der goldene Lüster ist überbewertet generell. Wobei wir haben da so ein Holzlüster drin hängen, hinten im Kaminraum. Der kommt, was den Preis betrifft, deutlich schon an einen goldenen Lüster ran. Aber ist egal. Man sieht schon, dass da auch ein goldener Lüster hängen könnte. Ich sag's mal so.
Ja, passt. Ja, okay. Nee. Aber es ist einfach ein Ort zum Wohlfühlen. So, würde ich mal sagen. Ja. Es gibt gutes Essen, es gibt stylische Getränke und es ist bodenständig.
Ja. Das war ja auch das Ziel, dass man wirklich auch sagt, es ist ja auch jetzt im Nachhinein betrachtet, fängt man ja immer an, da irgendwelche Heldengeschichten zu erfinden. Und das ist es ja wirklich nicht, sondern man muss ja sagen, ich meine, ich habe damals mit allem, was ich hatte, da angefangen, diese Gastronomie aufzumachen und auch das heißt ja immer so schön, Ahnungslosigkeit macht auch Helden. Und ich glaube, das war auch da ganz schön, dass ich nicht so viel vorher wusste. Und dass man einfach so sagt, also wir haben immer gesagt, wir wollen so alle Gäste, die an der Nordsee sind, sollen, oder alle Besucher an der Nordsee sollen unsere Gäste sein. Und ob das Lieschen Müller ist, die Mutter mit Kind, die Großeltern mit Enkel und Schwiegertochter, der Golfspieler, der Segler, der Wanderer, der Bikefahrer, etc. Und die sollen irgendwie, weil wir natürlich auch 3,5 Kilometer vom Stadtkern abgelegen, ja am Anfang nicht wählerisch sein konnten oder wollten, wir wollen es ja bis heute nicht sein, wir mussten ja auch einfach sagen, ja, wir müssen ja auch irgendwas bieten, sonst kommt da ja keiner rausgelaufen.
Ja, das ist schon ein weiter Weg, ne? Also gerade mit Kindern ist es schon ganz schön weit und je nach Wetter, ja.
Und also da für ein warmes Bier und eine kalte Suppe wird da keiner rauskommen, ne? Das muss schon ein bisschen mehr kommen. Und das war wirklich ja auch, das war auch auf der Insel damals, also die Immobilie gehört ja der Stadt Norderney und die hat sich eben entschlossen, diese prägnanten oder stilbildenden den Stil der inselbildenden Immobilien am Strand eben auch zu behalten. Und das ist ja tatsächlich, war das auch damals sehr umstritten, ob das klappt, da draußen ganzjährig und auch abends einen Restaurantbetrieb erhalten zu können. Und ich natürlich habe gesagt, ja klar, alles gar kein Problem. Gut, so einfach war es dann nicht. Aber es war schon dann es war kein holpriger Weg, aber es war doch voller sandiger Fallen, bis man dann so seinen Weg gefunden hat. Und was wir natürlich immer hatten oder lange Zeit hatten, wir waren ja immer vom Erfolg übermannt. Also das war ja immer so, also wir haben den Laden aufgesperrt und dachten, da kommen 100 Leute, da kamen 300. Dann haben wir damit gerechnet, es kommen 300, dann kam 500. Da haben wir damit gerechnet, es kommen 600, dann kam 800. Also die ersten 6, 7 Jahre waren wir nicht Herr der Lage in diesem Restaurant. Also da war das nie, also und wir haben immer zu klein gedacht in der Planung und erst, ich würde sagen, so ab 2011, 2012, würde ich sagen, haben wir wieder die Oberhand gehabt. Also sagen wir mal, Restaurant wurde wieder geführt und dazwischen war das teilweise, ich glaube, das hat der Gast nicht gemerkt, ne? Aber das war teilweise schon so, dass man gesagt hat, was war das jetzt hier wieder für eine Schlittenfahrt? Was wollen die hier alle? Und das ist ja auch eine Sache, wir können ja nicht einfach an der Uni am schwarzen Brett einen Zettel aufhängen und sagen, so, wir brauchen jetzt 12 Aushilfen, es wird jetzt schönes Wetter am Wochenende. So funktioniert das ja bei uns nicht. Wir müssen ja auch alle Menschen, die bei uns arbeiten, auch unterbringen. Und wenn ich keine Unterkunft habe, habe ich keinen Mitarbeiter. Und dadurch hängt natürlich alles so ein bisschen miteinander zusammen. Und wenn ich mich entschließe, ich habe jetzt dieses Jahr im März, ich entschließe mich ab März, habe ich 45, 50 Mitarbeiter zum Peak dann im Sommer angestellt, dann muss ich die auch alle unterbringen. Und wenn ich dann aber 70 Mitarbeiter benötige, dann kriege ich die nicht unter, dann stehe ich da wieder und renne selber wieder mit wie ein Irrer. Ne? Also das ist halt immer tatsächlich mittlerweile so ein Planungshorizont, was man auch nicht sieht, was man ja auch gar nicht ahnt, wenn man das so sieht. Ne? Die Mitarbeiter sind ja zu 99,999% immer gut gelaunt, hoffe ich zumindest, dass das so ist. Also da ist Tagesform mal, aber das passt schon. Und ich meine auch, was die da auch zum Teil aushalten müssen, da ziehe ich meinen Hut, das passt schon. Das wirkt natürlich, man sieht immer nur, wie beim Eisberg, sie sehen natürlich auf der Terrasse immer nur die Spitze des Eisbergs, ne? Und was da alles unter Wasser noch so hängt, das erkennt man natürlich gar nicht. Aber muss man ja auch nicht. Sie sind da ja auch im Urlaub und sollen eine schöne Zeit haben.
Ja, wieso sagen Sie, was die aushalten müssen? Sie haben doch nur mit Urlaubern zu tun. Das muss doch völlig entspannt sein.
Also natürlich ist es 1000-mal entspannter wie in Frankfurt in einem Messehotel, wo alle nur genervt sind und eigentlich nach Hause wollen. Es ist natürlich entspannter. Es ist aber natürlich auch, ich sag da jetzt einmal noch den Wert und dann nenne ich den die ganze Zeit jetzt nicht mehr, aber wir haben an einem guten Tag so zwischen 1000 und 1200 Gästen. Das heißt, sie werden von 2400 Augen angeguckt. Und die gucken sie einfach an und dann laufen sie und wir haben das mal gemessen, das sind an einem Tag so 17 bis 21 Kilometer.
Jeder?
Laufen.
Also die im Service sind?
Jeder im Service, läuft da jeder im Service. und der hat ja im Regelfall auch nochmal zwischen 5, 6, 7, 8 Kilo auf dem Arm.
Ja.
Und dann immer noch nett zu sein und die durchaus vorhandenen Befindlichkeiten souverän abzufedern, da kann ich nur sagen, habe ich Hochachtung vor.
Ja.
Das ist sind Urlauber. Es ist ja schon bei uns schon vorselektiert einfach, weil man muss ja auch erstmal hinkommen wollen. Also jeder, der in der weißen Düne sitzt, ist der ja nicht zufällig, sondern der ist da, wollte dahin. Es ist ja immer so ein bisschen, Freunde bedienen da Freunde, das passt schon alles, ne? Aber das ist schon ein richtiges Ballett und immer gut gelaunt zu sein und auch nicht im falschen Moment. Und Urlaub kann man aber auch sagen, ich meine oftmals Familie kommt zusammen, 2 Wochen, Ferienwohnung, vielleicht auch nicht das, was man sich gewünscht hat, die Ferienwohnung nicht so schön. Ich meine, das Wetter passt vielleicht auch nicht so hundertprozentig. Und dann, ich glaube nicht, dass Urlaub so spannungsfrei ist, wie man das oft denkt. Also ich könnte da jetzt viel erzählen, aber tu es jetzt nicht. Aber im Regelfall ist es sehr entspannt bei uns.
Ja, Urlaub ist schon auch eine Extremsituation für eine Familie. Da wird manche eine Familie auf die Probe gestellt, ne, eine ganze Zeit zusammen zu sein. Ja. Wobei man ja am Strand auch jede Menge Möglichkeiten hat, sich aus dem Weg zu gehen. Aber eigentlich ist das Ziel eines Urlaubs ja, dass man gemeinsame Zeit verbringt. Und Meckerbolzen gibt es doch immer. Also wer mit Menschen zu tun hat, der weiß, dass es da durchaus unterschiedlich entspannte Wesen gibt. Also manche, die alles mit einem Lächeln nehmen und manche, die immer irgendwo dieses verdammte Haar in der Suppe suchen.
Ja, es ist natürlich grundsätzlich immer der Spannungsbogen zwischen wir wollen, also es möchte jemanden bei möglichst viel Sonne mit möglichst nett bedient werden und möglichst wenig Geld zahlen. Und uns ist das Wetter relativ egal. Wir möchten möglichst viel Geld haben und möglichst wenig arbeiten dafür. Ich meine, das ist natürlich der Spannungsbogen, der ja in jedem Unternehmertum drinsteckt. So. Und es ist nur tatsächlich so, dass selbst wenn man es noch so gut meint, es ist ja heute auch so, dass man einfach gerne meckert, ohne nachzudenken. Und wir haben in 16, 17 Jahren Weiße Düne bei diesen Millionen Gästen sind das ja jetzt schon. Ich glaube, wir haben noch keine 2000 Beschwerden über das Essen gehabt. Natürlich sind 2000 Beschwerden viel, aber nicht bei 300.000 Gästen im Jahr über diesen langen Zeitraum, ne? Also wir reden da ja über bald 5-6 Millionen Gäste, ne? Aber was eben heute so ist, und das ist mein Lieblingspost, ist nicht aktuell, aber er ist 5-6 Jahre alt, da kam gerade so Facebook auf, so als Meckerecke, da postete ein Herr, 10.10 Uhr sitzen hier am Strandkorb an der Weißen Düne, keine Bedienung im Sicht, der Laden hat seine besten Zeiten hinter sich. Das ist erstmal eine knallharte Feststellung. Es ist natürlich so, wir machen auch erst um 11 Uhr auf. Und oft ist es halt leider so. Und dann ist es auch anstrengend, ne? Weil man dann, ja, sag ich, es ist voll, sie kriegen nicht gleich einen Platz. Es ist so, ich denke mir, der Deutsche ist sowieso oftmals tendiert, da gibt es schon ab und an mal einen Grießkram, aber wir haben davon nicht viele als Gäste, das muss ich schon sagen, das ist schon minimal. Vielleicht fällt es dann sogar auch noch ein bisschen mehr auf, wenn man schon so eine Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung hat. Und ich meine, wenn das auf so einem Niveau ist wie die Geschichte mit diesem, wir sitzen hier am Strandkorb, der Laden hat seine besten Zeiten hinter sich und macht erst eine Dreiviertelstunde später auf. Ich meine, da kann ich auch nicht helfen, ne? Aber steht dann da halt irgendwo. Bevor ich mich jetzt da eine Stunde lang über irgendwas Schlechtes ärgere und danach einen Post schreibe, dann finde ich es einfach wichtiger, dass also der Kunde und Gast es direkt sagt. Denn das Schöne an der Gastronomie ist ja, wir haben ja immer die Chance, alles sofort zu beheben. Wenn das Steak falsch gebraten ist, dann wird es einfach neu gebraten und dann kriegt man ein neues Steak. Wenn die Suppe mal versalzen ist, auch das passiert, dann gibt's einfach eine neue Suppe. Und ich meine, wenn wir das wissen, haben wir ja die größte Möglichkeit, diesen Fehler abzustellen. Aber wenn man dann rausgeht, sich noch 3 Stunden hochpeitscht und dann ein fieses Posting schreibt, wo wirklich aber mit allem abgerechnet wird, was in dem Urlaub schiefgegangen ist, das finde ich immer, also für mich, also jetzt auf der Insel, mir ist das unglaublich wichtig, dass die Gäste glücklich sind. Ich muss aber leider sagen, dass die ganzen Bewertungsmodi in den sozialen Medien uns da wenig weiterbringen.
Ja, vor allem, wenn man sowas macht, da versaut man sich doch selbst einen kompletten Urlaubstag mit. Also so viel schlechte Energie könnte ich überhaupt gar nicht aushalten.
Also ich sag immer, egal was ist, der Gast geht hier glücklich raus. Und ich meine, im Zweifelsfall kriegt er auch die Rechnung zu 100% storniert, der kann trinken, was er will. Das gibt es, das kommt immer wieder vor. Ich meine, wenn das einmal passiert, alle 3 Monate, dass wir vollkommen daneben liegen, so oft passiert das gar nicht. Ich meine, Das erzähle ich jetzt. Und geil, das passt da dazu. Das ist, und ich finde, das muss einfach so sein. Wenn der Laden eine gewisse Größe hat, man sich das leisten kann, dann muss man dafür sorgen, dass wirklich jeder, und auch wenn es sehr viele Kunden sind, so glücklich ist, wie es eben geht, wie er sich eben machen lässt. Und von wem habe ich das? Und das Beispiel erzähle ich jetzt. Und zwar 2005 im Vorfeld auf die Weiße Düne habe ich mir natürlich Strandrestaurants angeguckt. Und wenn man so ein bisschen an den Küsten entlang fährt, da gibt's ja 1-2 Läden, die ähnlich konzipiert sind. Und unter anderem auch ein Restaurant auf der wunderschönen Insel Sylt. Und da war ich 2-3 Mal. Und dann saß ich abends in der Sansibar am Tresen. Und jeder weiß, es ist dort immer ausgebucht. Ich meine, das weiß wirklich jeder. Und das weiß man auch in Oberammergau. Es weiß jeder, da ist es mal schwierig. Und dann kommt so ein Pärchen rein, Barberjacke, damals, ist schon mehr ein bisschen her, gefühlt Frankfurter Banker. Ich möchte jetzt da nicht die Frankfurter Banker angreifen, aber irgendwie so aus diesem Kosmos. Und rutschte da irgendwie so durch, saß ruckzuck irgendwie an einem Tisch, bestellte das Essen und dann stellte sich raus, dass das gar nicht, die hatten gar nicht reserviert. Es war einfach ein Fehler und dann kamen die Gäste, die diesen Tisch hatten. Und obwohl, also unter großem Zeder und Mordio sind die dann aufgestanden, die Herrschaften haben das Restaurant verlassen und das war natürlich schon eine doofe Situation auch. Und das bekommt der Inhaber, der Herbert Seckler, bekommt das mit und die Leute sind draußen und dann rennt er hinter den Herr, holt die zurück, setzt die an die Bar und gibt den beiden ein Glas Champagner aus, weil der das nicht ertragen hat, dass jemand unglücklich aus seinem Laden rausgeht. Und das hat mich so tief geprägt, dieser Moment, dass man, egal wie geil es ist und wie gut es läuft, dem war das immer noch wichtig, dass die beiden, die alles falsch gemacht haben, glücklich sind. Und ich hoffe, wir kriegen es im Ansatz so hin, was das betrifft. Also das war für mich wirklich ein Erweckungserlebnis. Ich glaube, das war ihm gar nicht bewusst, was er da gemacht hat. Der wollte einfach Ruhe haben, höchstwahrscheinlich. Postings gab es ja damals noch nicht, vor 17 Jahren. Aber ja, das war echt, das war abgefahren. War großes Kino. Danke, Herbert, sage ich mal. Danke dafür, ja.
Ja, aber das ist so ein Schlüsselmoment, ne? Und das ist einfach eine grundsätzliche Haltung. Das ist eine Einstellung, wie ich mit meinen Gästen umgehe.
Und das war natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo ja noch überhaupt nicht damit zu rechnen war, dass man überhaupt vielleicht mal so viele Gäste haben würde, ne? Das war ja alles ja ganz anders konzipiert. Und umso witziger ist das heute, dieses Erlebnis zu haben, ja.
Wie war das denn? Also Sie wussten, Sie wollen da hinten was aufmachen, haben sich denn Strandbars auf anderen Inseln angeguckt. Gab es denn an dieser Stelle vorher auch ein Restaurant oder was war an der Stelle vorher?
Also Weißedüne ist ja quasi auch der Begriff des Strandes für den Strand und der Name ist abgeleitet an der geologischen Bezeichnung von Dünen. Also ganz junge Dünen sind weiße Dünen, wenn dann ein bisschen Bewuchs drauf ist, sind es grüne Dünen. Wenn dann der Bewuchs schon so ein bisschen mit Moos durchzogen ist, sind es braune Dünen. Und wenn das dann alles so im Hinterland so ein bisschen schon so abstirbt, dann nennt das sich das graue Dünen. Also das ist also weiße Düne, dieser Abschnitt. Und dort stand eben ein ursächlich in den 60er Jahren eine Schutzhütte. Und im Rahmen der allgemeinen Touristisierung der Insel wurde dann diese Schutzhütte immer mehr quasi zu einem Restaurant umgewidmet. Und sie war auch bis ins Jahr 2004, bevor ich sie also 2005 übernommen habe, als Restaurant geführt. Aber sofern muss man natürlich sein, also die ganze Technik und die ganze Uhr, die ganze Basis stammte vielleicht aus den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre. Und da tat ein deutlicher, heute würde man neudeutsch sagen, ein Cover-up tat da mal Not. Ja, und dann dann war es zum Glück, und das muss ich sagen, es war ja auch schön, dass das damals in keinem guten Zustand war. Denn es wollte eigentlich niemand so richtig dieses Lokal 3,5 Kilometer außerhalb von Norderney haben. Und wenn das nicht in so einem schlechten Zustand gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, auch nicht bekommen.
Da ging auch keiner hin, weil es einfach keinen guten Ruf hatte.
Ich würde sagen, das lief schon. Aber ich meine, das war natürlich auch ein ganz anderes touristisches Niveau, als wir heute auf der Insel Norderney haben oder an der ganzen Nordseeküste haben. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Und das war so speziell, das würde heute in Berlin-Mitte, wäre das der Renner. Das wäre eine mega hippe Bude, das wäre schon cool. Waisenangebot hätte man überarbeiten müssen, aber das war unter den Möglichkeiten, die es gab, glaube ich, bemüht, was dann entstanden ist. Aber es war natürlich eigentlich für uns nur vom Vorteil, es war der Boden einfach verbrannt und man konnte irgendwas machen. Also wir haben schon gesagt, ja, wir müssen da eine positive Stimmung hinbringen, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, damit die Leute sich überhaupt auf den Weg machen. Und dann witzigerweise ist im Weißedüne-Logo ja das Ü, ist tatsächlich ein lachender Mund mit zwei Augen, das ist das Ü. Und das kommt ursächlich eigentlich auch ein bisschen, dass wir bei der Logo-Auswahl damals gesagt haben, ja, wir müssen ein ganz lebensbejahendes, freundliches Logo haben. Und so ist auch unser Logo, dieses Logo neben vielen dann auch unser Logo geworden, weil wir gesagt haben, ja, wir müssen da so gegen anstinken, ist jetzt falsch, aber wir müssen da jetzt einen anderen Dreh reinbringen.
Einen anderen Spirit.
Ja,
das hat ja funktioniert.
Ja.
Das war aber dann ein ganz schön aufregendes Unterfangen für Sie. Also erstmal dieser Schritt jetzt dauerhaft auf die Insel zu ziehen, da mussten Sie ja auch schon mal zwei Säcke Geld in die Hand nehmen, um da die Weiße Düne aufzubauen und dann zu gucken, ob das funktioniert, 3,5 Kilometer vom Zentrum entfernt.
Also ich hatte jetzt nie Angst, dass man davon nicht irgendwie hätte leben können. So, weil dazu ist einfach die Insel einfach schön, der Strand schön und es hätte ja auch einfach ein kleiner, ruhiger, netter Strand werden können, wo man 6 Monate ein nettes Imbiss-Restaurant da betreibt und 6 Monate hätten wir halt irgendwas anderes gemacht. Das hätte ja auch in die Richtung laufen können. Wir haben natürlich von vornherein gesagt, ja, wir wollen auch im Winter offen haben und wir wollen eben auch abends Betrieb haben. Was allerdings auch ein bisschen der Sache geschuldet ist, wenn man das mit einer gewissen Größe und Investitionssumme auch anfängt, dann kann man nicht wählerisch sein. Die Küche steht da, die kann 24 Stunden am Tag Geld verdienen, 365 Tage im Jahr, dann macht das wenig Sinn, die nur 120 Tage für 2 warme Würstchen am Tag da warm zu machen. So funktioniert das ja nicht, ne? Mhm. Und für uns war von vornherein klar, also wenn, dann Winter mit und Sommer und natürlich ganz ganzjährig auch abends. Und nur ich hatte immer die Exit-Geschichte, ja, irgendwie wird es schon gut gehen. Und es war aber tatsächlich das, was jetzt rausgekommen ist, war nicht geplant. Punkt. Das muss man so sagen, das war so nie geplant.
Das war exponentielles Wachstum.
Das toppt alles um die besten Erwartungen, das kann ich so sagen, um das Fünffache. Ja, also und wir haben da nicht so schlecht gerechnet, dass man hätte davor auch schon davon leben können, ne? Also muss man mal so sagen, ne? Aber das ist unfassbar, was dann tatsächlich passiert ist, ja.
Ja, haben Sie den richtigen Riecher gehabt.
Ja, ja.
Und abends ist nach wie vor geöffnet und kommen die Leute dann abends auch rausgelaufen oder die fahren dann mit dem Bus raus oder mit dem Fahrrad?
Hängt so ein bisschen immer von der Jahreszeit ab. Es ist ja bei uns auf der Insel im so die 4 Wintermonate oder 3,5 Wintermonate darf man ja die ganze Zeit mit dem Auto fahren, auch in die Stadt. Dann haben wir auch viele Gäste, die natürlich dann auch mit dem Auto abends rauskommen. Und in den Sommermonaten von März bis Ende Oktober, Mitte November, was ich schon... Sommermonate, ne? Da sage ich schon von März bis Mitte November. Da merkt man auch, dass man vielleicht gar nicht in seiner eigenen Welt lebt, ne? Also es ist, eigentlich haben wir 8 Monate Sommer und 4 Monate Winter oder vielleicht haben wir auch 9 Monate Sommer. So kann man das schon sagen, auch vom Gästeaufkommen her. Und im Sommer ist es natürlich so, viele Leute laufen abends raus oder laufen zur Düne und essen dann da und fahren irgendwie mit dem Taxi zurück oder sie fahren mit dem Taxi hin und laufen zurück oder kommen auch mit dem Fahrrad. Also das ist ja dann bunt gemischt. Und was wir ja immer so ein bisschen als, wir haben ja tagsüber diesen vollkommenen, ist das ja wirklich ein lebhafter Hexenkessel da so ein bisschen. Und abends haben wir ja probieren wir ja wirklich, dass wir diesen Wechsel, dass die Unruhe im Restaurant viel weniger haben. Ne? Da wechseln wir ja höchstens 2-mal durch, wenn überhaupt eher 1,5-mal, so mit Terrasse, dass man da so einmal das auch eine ganz andere Stimmung hat. Ne? Denn das ist ja auch das Schöne dran, abends, der Strand wird leer, die Sonne sinkt. Ich meine, ist ja den ganzen Tag Tohuwabohu, ne? Und abends wird es dann so ruhiger und das ist ja auch eine mega Stimmung. Ne? Das ist ja auch immer dann nochmal ein anderes Restaurant wieder als tagsüber.
Wäre ich jetzt gerne. Hört sich gut an, hört sich sehr verlockend an.
Im Moment auch ein Knaller. Ich meine, März ist sowieso so schön, weil das Licht so toll ist. Also es ist ja so ein ganz, die Sonne steht ja relativ früh dann auch ganz flach, so schon vorm Restaurant. Und das ist alles wie mit so einem silbernen Schimmer. Also es ist abgefahren. März ist sowieso die beste Zeit. Von Karneval bis kurz vor Ostern, vom Licht, Wärme, ja, das ist irre.
Und es ist noch nicht so voll, oder ist es jetzt auch schon voll auf Norderney? Also Norderney hat ja durchgängig Tourismus, aber eigentlich ist diese Zeit doch immer noch so ein bisschen...
Ja, es ist schon, ich sag mal, es ist vielleicht so ein bisschen die Kennerzeit, ne? Aber das ist einfach, das Klientel ist eben ein Klientel, was keine Ferien braucht. Damit ist natürlich schon mal Familien mit Kindern weniger da. Und es sind aber natürlich unglaublich viele, die Wohneigentum auf der Insel haben und das jetzt so richtig nutzen. Ne? Und eben auch der Klassiker Großeltern, Schwiegertochter, Enkelkinder. Und das ist so eine ganz, das ist auch eine schöne Zeit, auch eine schöne Stimmung, oft auch um mal Studien zu machen. Das ist schon witzig. Jetzt so und vor allem man ist ja auch anders drauf, nicht nur man selber, sondern auch die Gäste. So, man kommt so aus dem Winter und dann hat man so diese Märzstimmung. Das finde ich schon, ja,
Ja, das Licht ist jetzt einfach klasse. Ich meine, heute scheint hier auch die Sonne und es ist einfach gleich irgendwie Frühling. Ne? Also es ist einfach hell und es, die Seele saugt die Sonne auf, so ungefähr.
Ja, ja. Ja, und das ist und das ist natürlich jetzt auch, ja, und das Meer rauscht und trillala. Und das, man hat immer das Gefühl, das Meer ist nicht benutzt. So nach dem Sommer. Denke ich mir immer so, da waren jetzt so viele Leute drin, das ist ja nicht mehr neu. Aber jetzt hat sich so beim Winter so wieder überholt und dann durch das Licht denkt man natürlich auch immer, der Schaum ist heller als sonst. Ist natürlich vollkommener Blödsinn, der ist nicht heller als im Oktober, die Schaumkronen. Aber ich finde immer, das ist, März hat ja immer so ein, ja, das ist ja immer eine ganz andere Welt, ne? Und bei uns ist natürlich auch immer das Besondere am März. Wir fangen dann wieder an, ne? Also wir haben ja so 20, 25 Leute so als Stammpersonal. Und dann bauen wir ja auch immer so wieder unseren Sommer auf, ne? Und deshalb ist März natürlich für uns auch so die Zeit des Schaffens und des Neugestaltens. Und da hat man natürlich auch immer eine tolle Stimmung im Team. Auf der Insel wird dann noch so die letzten Sachen fertig gebaut, ne? Bis Ende April dann der Baustopp ist und so. Das ist immer schon cool, coole Zeit.
Ja. Haben Sie Ihr Team für diese Saison schon zusammen? Oder wenn jetzt jemand hört und denkt, oh, Weiße Düne will ich unbedingt hin und ich will da auch wohl 17 Kilometer am Tag mit 6 Kilo auf dem Arm rumlaufen, kann er sich noch bewerben?
Ja, also man kann zumindest das Fitnessstudio dann erstmal stunden den Beitrag, würde ich sagen. Wir haben, also tatsächlich sind wir jetzt ja in diesem Jahr, nach der Corona-Zeit, ist das alles nochmal neu. Wir basteln uns unser Rumpfteam, vergrößern wir bis Ostern. Und dann haben wir eigentlich im Mai so den ersten Schwung wieder zusammen. Und irgendwann Mitte Juni stehen dann das Sommerteam. Das ist immer so in zwei Etappen etwa. Und dann geht's los und dann ab Mitte Juni hat man's auch nicht mehr in der Hand. Und da muss das einfach passen, ne? Und da muss es menschlich passen, weil man natürlich viel Zeit auf der Arbeit verbringt. In der Freizeit auf so einer Insel, so schön das auch ist, läuft man sich oft über den Weg. Womöglich, wir haben ja zig unterschiedliche Unterkunftsangebote, wohnt man auch noch zusammen. Ja, also so dieses ganze Teamthema und das ist schon immer ein Highlight. Und Sie können 14 Leute im Service haben, die sich super verstehen. Und dann läuft das. Und Sie können 22 haben, die sich nicht verstehen. Und dann haben Sie den schlimmsten Sommer Ihres Lebens. Und Sie wissen es vorher nicht. Und es steht nirgendwo drauf.
Echt?
Ja, ja, ja.
Das bemerken Sie dann erst in der Stresssituation, wenn die Hütte rappelvoll ist, ob es fließt oder ob es nicht fließt.
Ja, ja. Also man kann da keinen Crashtest vorher machen. Das fühlt sich auch alles so locker immer an bis Mitte Juli und dann denkt man so, jetzt haben wir das so im Griff und dann haben tatsächlich auf einmal alle Ferien und alle sind da und wirklich auch die letzte Gästematratze und das letzte Gästebett ist belegt und dann kommt dann noch 3 Wochen wunderschönes Nordseewetter dazu und dann kristallisiert sich heraus, ob es gut wird.
Wahnsinn.
Es ist dann schon immer spannend. Also, wobei wir tatsächlich so viele, also speziell auch in den absoluten Sommermonaten, so viele Bewerbungen zum Glück haben, also zum Glück immer wieder haben, weil wir ganz viele Kinder oder Bekannte von Gästen sich bei uns bewerben, so als Event quasi, mal für 4, 6, 8 Wochen. Und wir so auch relativ viele Bewerbungen von ehemaligen Mitarbeitern, Freunden und so bekommen, die sich einfach den Irrsinn da mal antun wollen. Und irgendwie gelingt es uns ja auch immer, dass man da Spaß hat.
Was ist denn Ihr Geheimnis? Ich meine, wenn die Hütte so voll ist und das Wetter ist so gut und das ist schon klar, vorauszusehen, es brummt und brummt und brummt, dann nicht in Stress zu verfallen, sondern das Ganze trotzdem noch mit einem Lächeln zu nehmen und eher ein Späßchen zu machen, wenn da einer einem schräg kommt, als gleich Stress mit Stress zu beantworten. Also diese Leichtigkeit in so einer Stresssituation zu behalten.
Also was ich meinen Mitarbeitern immer sage, und da kommt wieder die Geschichte von vorhin, es bringt überhaupt nichts, in dem Moment anfangen zu diskutieren oder sonst was. Im Zweifelsfall hat der Gast dann auch recht. Oft hat er ja auch wirklich recht. Und dann probiert man einfach, dieses Thema aus der Welt zu bringen, bevor da irgendwas eskaliert. Und das zieht sich dann auch durch so einen Tag. Ich meine, wenn Sie ein doofes Erlebnis haben um 12 Uhr, das kriegen Sie aus der Teamstimmung bis zum Abend nicht mehr raus. Da habe ich gar keine Lust drauf, mir da den Tag versauen zu lassen. Ich meine, in drei Teufelsnamen, dann geht halt der Burger aufs Haus und das Bier auch. So, und dann hat es halt nicht geklappt mit uns und weiter geht die wilde Jagd. Ne? Und das, es ist schon, es ist höchstwahrscheinlich mehr, es ist teilweise mehr Psychotherapie als Physiotherapie bei uns. Also ich liebe ja Menschen und das probiere ich auch an die Mitarbeiter weiterzugeben. Wenn sich da einer bewirbt und glaubt, er hätte nicht mit Menschen zu tun, der hat das auch nicht verstanden. Sollte es jemand noch nicht kennen, dann sagen wir, du wirst jeden Tag von 2000 Augen angeguckt und das musst du abkönnen. Dafür wirst du gut entlohnt, da gibt's ordentliches Tipp für. Du hast einen Mordspaß, tolles Teamerlebnis, schöne Insel, aber das musst du abkönnen. Und das, deine Füße kannst du in kaltes Wasser stellen, aber dein Geist, das musst du halt schon auch, da musst du es schon sauber halten. Und ja.
Manch einer, der uns jetzt zuhört, der denkt vielleicht, oh, nächstes Mal möchte ich auch zur Weißen Düne. Was empfehlen Sie denn den Hörerinnen und Hörern? Was ist die beste Zeit? Wann soll man kommen? Wie soll man kommen?
Also die beste Zeit, habe ich ja fast schon gesagt, ist immer im Frühjahr so. Wenn man tagsüber kommt oder wenn man tagsüber die Entscheidung haben sollte, tagsüber oder abends am besten sowohl als auch, ist mal schön zu erleben. Blöd ist immer von 13 bis 15 Uhr, das kann ich schon jetzt sagen, weil da natürlich alle kommen. Schön ist es ja auch wirklich, wenn man nach dem Frühstück losläuft, ist man um 11 Uhr da und dann marschiert man halt nochmal weiter Richtung Inselende oder Ostheller. Das ist ja immer eine schöne Geschichte. Und abends ist natürlich die Stimmung, ich glaube, abends ist es schon, während es tagsüber vielleicht ein gut gemanagtes Tollhaus ist, ist es dann doch abends zumindest auch ein sehr, sehr cooles und lässiges Strandrestaurant. Und ich finde so abends, egal wann, auch das kann auch mitten im November sein, wenn draußen Schneesturm ist und hinten prasselt der Kamin und das ist egal. Also so abends 18 Uhr die erste Belegung, das finde ich immer, das finde ich ist eine abgefahrene Stimmung. Also da mag ich es selber auch am liebsten, weil so dieser Druck vom Tag weg ist und dann sind alle um 17 Uhr, haben sich nochmal so gedanklich refreshed und dann stehen da alle nochmal den Kragen gerichtet und dann wissen wir heute Abend, keine Ahnung, 80, 100, 120, 180 Gäste, wie auch immer. Da hat man alle Gäste nochmal persönlich. Da hat man nicht 2000 Augen, sondern da hat man Augenkontakt persönlich mit jedem. Und das ist immer ein schöner Moment da abends.
Muss man reservieren eigentlich zurzeit? Wie ist denn das im Moment?
Abends macht es immer Sinn, weil man es immer gar nicht genau einschätzen kann. Mhm. Das hängt jetzt auch immer so vom Wetter ab. Und das ist jetzt zum Beispiel auf dem Donnerstag, ratzfatz, wenn sich viele überlegen, ja komm, lass uns ein langes Wochenende machen. Dann rufen die alle von der Fähre an, habt ihr noch einen Tisch frei? Und und da haben wir also schon, das ist jetzt im März nicht mehr der Fall, aber auch im Januar, Februar haben wir da auch so Erlebnisse, da haben viele Kollegen zu, mal 3, 4 Wochen und dann ist auf einmal angesagt ein schönes Wochenende und auf einmal, dann brauchen wir ja auch einen gewissen Vorlauf, um da die Manpower dann da zu haben, wir sind dann ja auch ein bisschen im Wintermodus und dann stehen sie da und auf einmal haben sie abends gerechnet, haben sie mit 50 Gästen und dann haben sie 100. Ist dann schon ein Unterschied, ne? Also weil ja auch so die Leistungsfähigkeit von so einer Mitarbeiter-Crew, das ist ja auch nicht linear, sondern das ist ja auch eine relativ steile Kurve, wie die steigt. Und da muss man schon vorbereitet sein. Also bitte reservieren. Also das ist, macht Sinn.
Herr Möckel, danke, dass Sie uns heute mit in die Weiße Düne genommen haben.
Ja, schön, dass Sie da waren. Das ist jederzeit wieder gerne. Und in Natura ist es noch schöner.
Ja, ich mag die Weiße Düne, das habt ihr gemerkt. Aber ich mag auch die Meierei auf Langeoog und ich mag noch so viele andere Lokale auf so vielen anderen Inseln. Aber das will ich hier nochmal betonen. In diesem Podcast kann sich keiner einkaufen. Hier zahlt keiner, damit ich eine Folge über sein Lokal oder seinen Ort oder was auch immer mache. Die Themen, die hier vorkommen, die entscheide ich ganz alleine. Und ich frage, darf ich dich für den Nordsee-Podcast interviewen? Und dann hat derjenige oder diejenige halt die Gelegenheit zuzuschlagen. Verdienen tue ich mit diesem Podcast keinen Cent. So, das war die heutige Podcast-Folge. Es ist März. Es liegt irgendwie Frühling in der Luft, oder? Das Licht ist klasse. Es ist zwar lausekalt, aber irgendwie ist es umwerfend gerade. Macht euch auf den Weg an die Nordsee. Vielleicht sogar auf eine Insel. Genießt den Norden, genießt Wind, Wellen und Weite und alles, was dazu gehört. Lasst es euch gut gehen. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächste Woche wieder zusammen am Meer unterwegs sind. Denkt daran, noch kurz eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Tschüss!